Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian.
Andreas. Sebastian. Ja. Schön, dich zu sehen. Ich habe gleich mal eine Frage an dich. Ich habe bei der Zeitungslektüre in den vergangenen Tagen immer wieder von eines SPD gelesen. Ja. Und da fragte ich mich, ich dachte mir, wenn jemand weiß, was das ist, SPD, dann du, Sebastian, was ist SPD?
Ja, also die Älteren werden sich erinnern.
Das ist sehr gut.
Das ist so in gewisser Weise in der gleichen Kategorie, jedenfalls bald, wie das, was man, glaube ich, als FDP bezeichnet hat.
Auch drei Buchstaben.
Auch drei Buchstaben. Ja. Nee, es ist natürlich eine politische Partei. Und eigentlich egal, was man auch von FDP, aber auch von SPD halten mag, inhaltlich, eigentlich ein Drama. Finde ich, was da passiert, dass aus einer Staatstragende aus vor einer Volkspartei, jedenfalls im Falle der SPD, dass die so abstürzt und man sich ja wirklich Sorgen machen muss, wie lange es die noch geben wird. Also finde ich tatsächlich, also ich weiß, was es ist, um deine Frage zu beantworten, aber ich weiß nicht, ob es noch so lange ist.
Ja, das stimmt. Ob's dann weiter den Weg der FDP gehen wird. Ja, wir lachen hier natürlich, aber eigentlich ist es wirklich tragisch, gell? Ich habe zuletzt waren die Wahlen in Rheinland-Pfalz und da haben sie, glaube ich, mit 5,5% es gerade noch so reingeschafft in den Landtag. Und das ist schon tragisch, egal wie man jetzt zur Sozialdemokratie steht, aber es hat eine wichtige Geschichte, vor allem auch gesellschaftspolitisch. Ja. Erfüllt und dieser Abstieg, der ist tragisch. Also ich meine es gar nicht belustigend, sondern ich finde es sehr, sehr tragisch. Woran liegt denn das wohl?
Du, ich glaube, dass man tatsächlich vor allen Dingen nach Gerhard Schröder als Bundeskanzler und Parteivorsitzender einfach sich, sagen wir mal so, wenigstens nicht mehr für eine Richtung entscheiden konnte. Also man wollte ja immer mal wieder zurück zur Sozialdemokratie im engeren Sinne. Manche wollten das vielleicht auch nicht, aber es gibt irgendwie keine wirkliche Entscheidung. Und man weiß auch nicht mehr, oder viele Leute wissen, glaube ich, nicht mehr, wofür diese Partei eigentlich steht und stehen will und stehen soll und warum ich sie dann eben auch wählen soll, ne? Wofür. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme tatsächlich.
Ja, ich glaube auch, man hat sich dann so spätestens, oder ab Schröder und vielleicht in den 10er Jahren, glaube ich, mehr und mehr dafür entschieden, doch staatstragend zu bleiben, also an Regierungen sich zu beteiligen und nicht irgendwie Programmatik zu betreiben, vielleicht zurückzubesinnen oder eben abzudaten, sagen, was bedeutet Sozialdemokratie heute. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Und ich glaube, inhaltlich hätte die Partei, hätten Sie mal mich gefragt, deutlich mehr nach links rücken müssen, um genau dieses Profil auch abzudecken, das links fehlt. Und ich glaube, viel von dem ist eben jetzt in andere Parteien gegangen, die auch mit sozial und mit demokratisch nichts zu tun haben, glaube ich. Und da hätte, glaube ich, die Sozialdemokratie ein klareres Bild und dann eben auch eine menschliche soziale Politik machen können. Ja.
Ich bin mir aber auf der anderen Seite nicht sicher, ob beispielsweise die Linke nicht über kurz oder lang die Rolle übernehmen wird, die ja auch sozusagen sich im Wandel befunden haben und weiterhin befinden, ne? Und tatsächlich eher von links kommend sozusagen in Richtung Sozialdemokratie sind, als die SPD es im Moment von rechts kommend sozusagen ist, ne? Also
ja, wobei da ich gelesen habe erst die Tage, dass die Linken auch vor einer zur Reißprobe stehen, was unter anderem ihrem Erfolg zu verdanken ist. Sie haben jetzt ganz, ganz viele junge Leute gekriegt und die aber alle zum Teil extrem anti-israelisch und antisemitisch zum Teil auch unterwegs sind. Und da in einzelnen Landesverbänden auch schon tatsächlich Programmatik mitbestimmt haben. Mhm. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, warum ich eigentlich denke, so eine Sozialdemokratie, die sozial eben ist, aber eben auch ganz klar antisemitisch, ganz klar demokratisch ist. Und das zerfällt sozusagen, also was an linker Politik nicht oder vermeintlich linker Politik zum Teil auch nicht diesen Werten entspricht, das geht dann problematische Parteien, BSW, vielleicht auch Teile der problematische Teile der Linken ein. Und mit Blick jetzt auf den Erfolg der AfD auch bei Arbeitern und Arbeiterinnen eben auch in die AfD. Und ich glaube, ja, da fehlt einfach dieses Bollwerk links der Mitte der SPD.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du natürlich recht, ne? Das ist gerade Thema bei der Linken, aber noch bin ich optimistisch, dass sie sich dieses Problems vielleicht auch wieder entledigen können. Vor allen Dingen mit den Leuten, die da im Moment das Sagen haben, die sich ja auch schon aktiv darum bemühen, das Problem zu lösen, sag ich mal so. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Also vielleicht werden wir das weiter im Blick behalten, würde ich mal sagen. Wohin geht die Sozialdemokratie und was passiert links von der Sozialdemokratie und werden gegebenenfalls darauf zurückkommen müssen, irgendwann wieder in einer Rant-Sendung, wo wir unsere
Wut... Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Genug Anlässe gegeben hätte.
Ja, das stimmt. Aber wir werden halt auch älter und ruhiger. Das ist die Altersmilde.
Innerhalb von einem Jahr, ja.
Nein, aber das Feuer rumzuschimpfen, das haben wir noch. Und ich würde sagen, ja, es könnte bestimmt irgendwann mal auch wieder hier in die Dissenspflege gelangen, dieses Feuer. Heute aber wollen wir was anderes machen, richtig?
Heute wollen wir was anderes machen, wobei es ja im Großen und Ganzen schon mit dem Themenkomplex Politik zu tun hat, würde ich sagen. Ne?
Ranten?
Ranten, genau. Ach so, ranten. Ich dachte Politik jetzt. Ja, aber stimmt.
Ja, ranten, aber beides passt irgendwie dazu.
Was machen wir denn? Also wir haben ja in der Dissenspflege schon öfter über freie Meinungsäußerung, Demokratie, Kommunikation etc. gesprochen. Und was wir aber noch nie so richtig besprochen haben, ist sozusagen die Rolle von Demonstrationen, vom Demonstrationsrecht, vom Recht auf Protest in einer demokratischen Gesellschaft, darüber mal zu diskutieren. Ne? Denn das kann ja sozusagen ganz unterschiedliche Eskalationsstufen haben, sag ich mal, ne? Von einfachen Demonstrationen, wie man sie eben so kennt, ne? Bis hin zu Aktionen wie beispielsweise ein Holocaust-Mahnmal in den Nachbargarten von Bernd Höcke, hätte ich jetzt fast gesagt, zu stellen.
Sehr gut, genau.
Oder eben die sogenannten Klimakleber Bauern, die Robert Habeck mindestens mal psychisch bedrängt haben, vielleicht aber auch physisch, ne? Also daran sieht man ja schon, dass solche Protestformen eben ganz unterschiedliche in ganz unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Härtegraden daherkommen können. Und man kann sich ja eigentlich die Frage stellen, welche Formen sind denn eigentlich noch legitim? Was ist denn innerhalb einer demokratisch verfassten Gesellschaft noch gerechtfertigt an Protestformen und was vielleicht nicht mehr? Und darüber wollen wir heute mal sprechen.
Ja, da hast du, finde ich, ganz schon wunderbar, das Potpourri an möglichen Protestformen aufgemacht, von irgendwie Kunstaktionen. Björn Höcke hat in seiner Nachbarschaft den Nachbau des Holocaust-Mahnmals bis hin zu Gewalt. Und ich finde es eigentlich, gerade dieses Gewaltbeispiel, also wir erinnern uns, Robert Habeck war, glaube ich, auf irgendeiner Insel und wurde dann bei seiner Rückkehr von irgendwelchen Landwirten mit Mistgabeln und Traktoren doch bedrängt. Ja. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil also ich denke mal, was sind das für brutale Zustände, ja, dass wir jemanden wegen, ich glaube, die waren unzufrieden mit seiner Heizungspolitik oder was weiß ich, Energiepolitik, persönlich, also einen individuellen Minister bedrängen. Und dann aber muss man sagen, naja, okay, also die Leute irgendwie werden gewalttätig, aber ist es denn in jedem Fall, stellen wir uns doch mal vor, ein Minister will irgendwie Rassensegregation hier wieder einführen. So. Hm. also, wie soll ich sagen, dass ich eine gewisse Wut hätte, ja, finde ich irgendwie nachvollziehbar oder ist hoffentlich nachvollziehbar. Was machen wir denn damit? Also würden dann irgendwie so ein guter Zweck, würde das rechtfertigen? Und ich tendiere schon irgendwie zu sagen, naja, es kann schon Situationen oder Bedingungen geben, unter denen auch solche Aktionen irgendwie legitim werden. Das wäre jetzt mal mein Hot Take heute. Weißt du, wie du das siehst?
Ja, den Hot Take würde ich mitgehen. Aber dann ist ja die Anschlussfrage, was wären denn die Bedingungen? Ne? Und unter welchen, können solche Aktionen und können welche Aktionen dann eben legitim sein und unter welchen nicht? Und ich finde ja, einen ersten Eindruck kriegen wir vielleicht schon, wir können mal wieder bei Habermas nachlesen. Das wird hier noch zum Habermas-Fanboy-Podcast, sage ich dir. Obwohl es eigentlich gar nicht so ist, also aber gut. Der Habermas hat sich ja mit dem Konzept des zivilen Ungehorsams auseinandergesetzt, ne? Und ich lese nur mal einen Satz vor, ganz kurzen Satz, der vielleicht aber schon was sagt, auch zu der Unterscheidung von deinem Habeck-Beispiel und von, was hattest du jetzt, ach so, von einem fiktiven Minister, der Segregation wieder einführen möchte, ne? Man könnte aber auch, denke ich, das Beispiel Bernd Höckes hier wieder bringen, um dann einen Vergleich aufzumachen. Und der Satz ist, ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private Glaubensüberzeugungen oder Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen. Es geht dann noch weiter, ist jetzt aber vielleicht erstmal nicht so wichtig, aber das ist doch schon mal, finde ich, ein ganz wesentlicher Hinweis, oder? Also es geht um Moral, es geht darum, dass nicht jeder einfach, weil er irgendwas denkt und weil ihm irgendwas nicht passt, sozusagen jetzt legitimerweise zivil ungehorsam sein darf. Und es geht auch nicht einfach nur um deine Eigeninteressen. Und ja, da würde ich jetzt sozusagen den Protest der Landwirte, die du gerade genannt hast, würde ich jetzt zumindest sagen, dass es da um irgendwelche Eigeninteressen gab, die noch dazu das überhaupt nicht verstanden hatten und fehlinterpretiert hatten, worum es da eigentlich ging.
Ja, ja. Ja. Vollkommen richtig, würde ich auch sagen. Und das ist ja genau genau das Schwierige. Ich würde in dem Fall noch zusätzlich sagen, also die Schwere des angeblichen Verbrechens, das der Robert Habeck da begangen haben soll, nämlich irgendwie halt ein falsches Gesetz einzuführen, das zu Nachteilen führt und so, das ist noch nicht mal so schwerwiegend genug. Also das wäre vielleicht so ein zweiter Punkt, den man anführen müsste. Hingegen Segregation verschiedener Menschen verschiedener Hautfarbe, das ist ja also erstens massiv menschenrechtsverletzend und zweitens würde man hinzufügen, so wie du sagst, naja, das ist eben nicht nur eine individuelle Moralvorstellung, sondern die aber dann wird es schwierig, woran misst sich das denn, ja, weil da der Rassist wird sagen, ja klar, es ist halt eure Fehlmoral, ja, irgendeine Gutmenschenmoral und so weiter. Also das wird dann argumentativ schwierig, glaube ich. Ich würde trotzdem, wäre ich überzeugt davon zu sagen, naja, das ist eine Moral, deren Gültigkeit sich sozusagen irgendwoher ergibt, anders jedenfalls als der Hans Dampf und der Andreas Wolkenstein, der Sebastian Schleitgen denken und haben persönliche Vorteile davon. Also so wie ich will damit vermeiden, dass wir jetzt in eine ganz große andere Debatte kommen.
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, so weit müssen wir, glaube ich, gar nicht gehen. Ja, wir müssen, also da brauchen wir gar nicht hin, ja, weil ich glaube, was zu zivilem Ungehorsam auch dazu gehört, ist eine grundsätzliche Bereitschaft zur Kommunikation, also das ist eigentlich nur ein anderes Kommunikationsmittel. Und da sind wir ja wieder beim alten Punkt, den wir vor allen Dingen letztes Jahr ja öfter diskutiert haben hier im Podcast. Damit Kommunikation überhaupt gelingen kann, muss es ja eine gewisse Basis geben, die von allen geteilt wird. Ne? Also zumindest ein Minimalkonsens darüber, auf welcher Basis wir eben in Kommunikation eintreten können. Ja? Und deswegen zum Beispiel, wenn, um ein anderes Beispiel zu nennen, sind irgendwelche Aktionen von irgendwelchen Reichsbürgern, fallen auch nicht unter ziviler Ungehorsam, weil sie diesen Raum der Kommunikation völlig verlassen haben. Ja? Mhm. Aber der Anspruch von zivilem Ungehorsam ist ja auf ein nicht nur Eigeninteressen betreffendes Unrecht aufmerksam zu machen und darüber in Kommunikation einzutreten mit vielleicht ungewöhnlichen kommunikativen Mitteln. Na?
Ja, ich bin da nicht sicher, Sebastian. Wenn ich da einhaken darf, ich bin da nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob unser... Na doch, unser Beispiel passt eigentlich schon. Ich will zwei Dinge sagen, ganz kurz. Das erste ist, unser Beispiel ist mit dem Habeck und der rassistischen Version von Habeck ist natürlich ein bisschen irreführend, weil es eigentlich anders gelagert ist als und andere Fragen aufwirft, als jetzt zum Beispiel Klimakleberaktionen, wenn sich Leute auf die Straße kleben, um gegen Klimawandel zu protestieren, weil es ja auch gegen eine bestimmte Person sich richtet und die Frage ist, ist wirklich die verantwortlich für jetzt das Übel, das man so annimmt? Ja, das ist ja nochmal, würde man sagen, ja, das ist nochmal anders. Die Klimakleber, die sagen, wir alle, ja, alle Autofahrenden, alle, die wir CO2 im Übermaß ausstoßen und so weiter, sind verantwortlich und wir brauchen auf dieser gesellschaftlichen Ebene irgendwie Auswirkungen unseres Protests. Und das ist ja bei dem Habeck-Beispiel nicht der Fall.
Stimmt.
Trotzdem aber, also das ist das Erste, sagen. Trotzdem aber würde ich sagen, naja, es ist schon auch ein Beispiel für eben sowas wie zivilen Ungehorsam. Aber nur dann, wenn wir annehmen, dass das ist nicht nur eine kommunikative Funktion haben muss, so ein zivilen Ungehorsam. Und ich bin da tatsächlich... Ich finde es ganz überzeugend. Man spricht heute oft auch so in der Literatur von Civil Resistance, also zivilen Widerstand oder uncivil Resistance.
Das ist dann aber eben was anderes, genau. Ja, ja.
Genau. Genau, aber um zu sagen, also gut, das ist jetzt die Frage, was noch erlaubt ist, aber worauf ich hinweisen will, ist, naja, vielleicht geht es manchmal nicht nur eben um eine Kommunikation, dass Leute, wir Gesellschaft lesen und hören und nachdenken über, dass wir jetzt weniger Auto fahren sollen, sondern vielleicht geht es auch ganz konkret um die Abschaffung und den Kampf gegen ein Übel. Ja, und jetzt könnte man sagen, dieser rassistische Habeck sozusagen, das ist ein Übel. Oder nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel aus den USA, die ICE Agents, die sind ein ganz konkretes Übel, ein Unrecht, das hier passiert ist. Und gegen das müssen wir uns eben notfalls auch mit Gewalt wehren. Weißt du, macht das Sinn?
Nee, also bei Gewalt sind wir ja noch nicht, ne? Und ich würde eben auch sagen, dass das wiederum ein maßgeblicher Unterschied zu zivilem Ungehorsam ist, dass
wie bei Gewalt sind wir noch nicht. Also wir hauen uns erst noch auf die Fresse.
Ja, genau. nächste Folge übrigens. Die Dissenspflege im Boxring. Nein, aber. Genau. Ich glaube, dass es zivilen Ungehorsam ja gerade ausmacht, dass ein wesentlicher Aspekt Gewaltfreiheit ist. Das unterscheidet das eben auch von, du hast es jetzt zum Beispiel, wie hast du es benannt, uncivilem?
Uncivil Resistance.
Oder so, genau.
Uncivilen Gehorsam.
Das unterscheidet es gerade davon, ja. Dass du ja praktisch, das zwar dazugehört, dass du auch bestimmte Regeln und Gesetze brichst, dass du das aber nicht durch Ausübung von Gewalt tust. Darüber wird dann zwar auch diskutiert, gerade auch bei den Klimaklebern, ob das nicht tatsächlich auch schon eine Form von Gewalt ist. Ja, ist aber, glaube ich, eine andere Diskussion, die auch ein bisschen fehlgeht. Ja, dass du Regeln und Gesetze gewaltfrei brichst, um kommunikativ eine Message, die die ganze Gesellschaft betrifft, ja, unter moralischen Vorzeichen zu verbreiten. Und dass du dabei aber grundsätzlich auch den Rechtsstaat anerkennst. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Aspekt zivilen Ungehorsams, dass du auch sozusagen dann die Verantwortung für die Gesetzesübertretungen übernimmst und im Zweifel dann auch die Sanktionen und Bestrafungen dafür akzeptierst. Ne?
Okay. Okay, da habe ich zwei Rückfragen, Sebastian, weil so ganz leuchtet mir das nicht ein. Du sagst jetzt also, okay, vielleicht gibt es einfach zwei Konzepte. Einmal spreche ich über zivilen Ungehorsam, also Kommunikation, es muss gewaltfrei sein, aber ich darf Regeln brechen. Und dann können wir aber daneben auch von uncivil resistance oder eben unzivilem Ungehorsam oder Widerstand sprechen. Und da weiß ich nicht, ob nicht diese Beispiele, die wir jetzt gerade nennen, eigentlich darauf hindeuten, dass es eigentlich ein fließender Übergang ist. Und du hast es, glaube ich, schon richtig angedeutet. Du hast gesagt, ja, wir diskutieren dann bei diesen Klimakleber-Sachen, ist es nicht eigentlich gewaltfrei? Meine direkte Rückfrage wäre nämlich gewesen, klar, das eine richtet sich gegen Menschen und das andere richtet sich gegen Straßen und irgendwie greift eine die Autonomie der Autofahrer, die dann nicht weiterfahren können. Aber letztlich ist doch die Struktur dessen gleich. Also Gesetzesbruch ist Gesetzesbruch erstmal. Und sobald das erlaubt ist, ist doch dann nur die Frage, unter welchen Bedingungen welches Ausmaß an Gesetzbruch denn legitim ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, da müssen wir halt dann fragen, um welche Art von Unrecht geht es, gegen das ich kämpfe. Was ich sagen will in a nutshell ist, in diesem Begriff des zivilen Ungehorsams liegt schon dieser Übergang zur Gewalt drin und die Frage danach, wann eben oder unter welchen Bedingungen eben auch gewalttätige Widerstand drin ist. Ich würde also für ein Konzept plädieren und nicht für zwei Konzepte.
Doch, ich will.
Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Ich würde da, und ich meine das jetzt ja, also auch erstmal rein deskriptiv, ne? Also es hat überhaupt keine, ich versuche jede Wertung da rauszuhalten. Es geht mir auch nicht darum, welche Protestform wann, wie, unter welchen Bedingungen besser oder schlechter ist. Ja? Aber ich glaube schon, dass es ein wichtiger Unterschied ist, das zu unterscheiden. Also eben zu sagen, und ich glaube auch zum Beispiel, also diskutiert wird jetzt genau das, was du sagst, ne? Bei den Klimaklebern zum Beispiel, dass sie dann Gewalt in dem Sinne ausüben würden, dass sie beispielsweise Arbeitnehmer davon abhalten, zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen. Ja. Dann muss ich mich aber fragen, warum auf der anderen Seite eine angemeldete Streikaktion des öffentlichen Nahverkehrs keine Gewalt ist. Also das ergibt für mich keinen Sinn, es ist für mich inkonsistent. Ja?
Guter Punkt.
Das würde mich doch eher dazu bringen, dass wir es da natürlich nicht mit Gewalt zu tun haben. Ja? Der Unterschied ist allerdings zu angekündigten Streiks beispielsweise, dass eben das einfach illegal ist, weil es zum Beispiel ein Eingriff in den Straßenverkehr ist. Ja? Der da vollzogen wird, ja, aber eben gewaltfrei, ne? Und das ist, glaube ich, eben, also es ist geradezu ein Charakteristikum eben dieser Protestform, gewaltfrei zu sein, würde ich sagen, ja, und eben zugleich Gesetze zu übertreten, sie aber auch anzuerkennen. Ja, und sozusagen
im Akt des Übertretens
sie anzuerkennen und das Ganze dient ja eigentlich dazu, ist ja sozusagen letztlich immer noch systemimmanente Kritik, ja. Es dient ja dazu, die Gesellschaft, staatliche Institutionen, Gesetze, was auch immer, zu verbessern. Ja, im Rahmen eben der Gesellschaft, des Staates, in der das Ganze stattfindet. Und das ist, glaube ich, bei radikaleren Protestformen nicht notwendig der Fall.
Das finde ich einen guten Vergleich, den du jetzt auch nochmal getätigt hast, ja, zwischen Streiks und doch Klimaklebern. Du würdest also dafür plädieren, erstmal, also die Rechtmäßigkeit von Akten zivilen Ungehorsams anzuerkennen, auch wenn du jetzt nur beschreibend erstmal sein wolltest, was es für Formen gibt, aber jetzt mal weiter gefragt, du würdest es anerkennen, aber eben unter der Maßgabe, es ist so eine Art Gesetzesübertretung mit dem Ziel, Gesetze zu verbessern oder den Staat zu verbessern oder ein Politikfeld zu verbessern.
Ja.
Oder man müsste ja auch hinzufügen, eben vielleicht auch Bewusstsein zu schärfen. Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt, wo dann aber auch kritisch diskutiert wird. Also durch solche Aktionen bleibt uns im Bewusstsein, Klimawandel ist real und wir müssen jetzt was tun.
Ja.
Gleichzeitig wird aber natürlich immer kritisiert, naja, mit euren Aktionen, wo ihr verhindert, dass ich zum Arbeiten komme und einfach nur nervt, erreicht ihr genau das Gegenteil, nämlich dass Leute genervt sind und sagen, das ist alles Klimaquatsch. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es braucht eben schon solche Formen, weil es eben auch zeigt, dass Menschen mit Herzblut und mit existenziellen, in dem Fall auch Angst und dahinter stehen. Und glaube, das zeigt eben schon, nicht per se, nur weil jemand irgendwie da sich auf die Straße klebt, ist es schon richtig, aber da stecken eben wirklich essentielle Interessen dahinter.
Erstmal würde ich sagen, ich glaube, es ist, also rechtmäßig ist wahrscheinlich ein schwieriges Wort. Ich würde sagen, es ist legitim, ja. Es ist moralisch legitim, unter bestimmten Bedingungen zivilen Ungehorsam zu zeigen. Ja, das würde ich schon sagen. Ich fürchte, dass wahrscheinlich, müsste man jetzt empirisch überprüfen, dass insgesamt wahrscheinlich tatsächlich bei vielen der Aktionen eher dieser Eindruck dann zurückbleibt, den du jetzt gerade beschrieben hast. Ah, die Nerven, ja. Oder was ist denn das für eine Aktion, die beschmieren hier die Mona Lisa, ja? Oder, oder sowas, ja. Dass man sich da viel auch tatsächlich kaputt machen kann. Also natürlich muss man sich bei solchen Aktionen auch fragen, da ist eine gewisse Parallele zu unserer letzten Sendung. Wie sind denn die absehbaren Konsequenzen? Also hat das absehbar auch Erfolg? Oder kann das überhaupt Erfolg haben? Na? Da ehrlich gesagt wundert es mich ja immer mehr, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann mit dem Auto zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen, sich dann beispielsweise über streikendes ÖPNV-Personal aufregen. Leute, sie sind eigentlich auf derselben Seite wie ihr, ne? Dann kommt er halt mal zu spät zur Arbeit. Wenn er im Stau steht. Also, ja.
Ja. Das ist ein interessantes Spezialproblem, inwiefern muss die vielleicht manchmal nicht immer vernünftig funktionierende menschliche Psyche, die nämlich nicht erkennt, dass da vielleicht ein Kampf um soziale Gerechtigkeit allgemein dahinter steckt oder ein Kampf gegen Klimawandel, der uns alle angeht und unsere Kinder und Kindeskinder und so weiter. Also die menschliche Psyche, die das nicht anerkennt und von der kurzfristigen unangenehmen Situation jetzt darauf schließt, der Grund dieses Protests ist illegitim oder führt zu nichts oder den lehnen wir jetzt ab. Inwiefern das eigentlich in meine Überlegungen mit einbezieht, da würde ich ähnlich Parallelen zu unserer letzten Folge, hört da gerne nochmal rein, eben sagen, naja, vielleicht müssen wir auch so ein bisschen davon Abstand nehmen, immer zu überlegen, nimmt es auch jeder richtig wahr, weil dann würde man natürlich nur solche Veranstaltungen wie eben Höckemann mal machen, die ich auch grandios finde, ja, also von der Überlegung, von der Art, wie das dann umgesetzt wurde, finde ich grandios von der Botschaft, aber es bleibt halt das, nämlich ein Symbol und vielleicht kennen sie es auch noch gar nicht wirklich, die Klimakleber kennen viel mehr und manchmal glaube ich, es ist eben schon sowas nötig und jetzt kommen wir wieder zurück sozusagen und ich glaube aber eben auch, es kann gerechtfertigt sein, dass manchmal auch der Übergang zu Gewalt nötig ist und das will ich nämlich ein Beispiel nennen, es geht vielleicht manchmal eben nicht nur um, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, es geht manchmal nicht nur um gesellschaftlichen Wandel, sage ich mal, oder um die Veränderung eines Politikfelds oder die Abschaffung eines Gesetzes, sondern es geht um massive Ungerechtigkeit auch staatlichen Akteuren oder Einrichtungen gegenüber von Menschen. Also ICE, nochmal, ist das beste Beispiel. Ja. Also die Einwanderungsbehörde in den USA, die zuletzt Aufruhr verursacht hat, weil sie in den USA massiv gegen Migrantinnen vorgegangen ist. So, das ist ein ungerechter Akt und ich glaube, da kann es eben auch gerechtfertigt sein, Gewalt anzuwenden.
Ich glaube, dass es dann einen entscheidenden Unterschied gibt. Ne? Ziviler Ungehorsam spielt sich in demokratisch verfassten Gesellschaften ab. Und zum Beispiel, um jetzt auf andere Weise auf unsere letzte Sendung zurückzukommen, der Iran beispielsweise ist halt keine solche Gesellschaft. In den USA kann man sich das auch zunehmend fragen, ob sozusagen die demokratischen Institutionen noch vollständig funktionieren. Na, vor allen Dingen, wenn eben dann solche Truppen auf die Straßen geschickt werden. Ja. Und das ist dann eine andere Situation, glaube ich, sind ganz andere Bedingungen,
okay.
Unter denen dann sozusagen auch, man könnte ja auch sagen, staatlicherseits die Kommunikationsbasis entzogen wurde oder gar nicht mehr da ist, die eben notwendig wäre, um zivilen Ungehorsam überhaupt ausüben zu können. Ja.
Das ist interessant.
Ja. Deswegen würde ich, ich wollte, deswegen würde ich dir dazu stimmen kann, aber dann sind wir in ganz anderen Bedingungen.
Das ist interessant, auf ganz vielen Ebenen. Das heißt, eigentlich würde vom Begriff her oder von der Idee her ziviler Ungehorsam nur in demokratischen Ländern stattfinden können, dann aber eben auch gebunden sein durch eben Kriterien wie Gewaltfreiheit eben kommunikativer Charakter und so weiter. Alles, was in Gewalt mündet, hat tendenziell oder findet tendenziell eigentlich in undemokratischen Systemen statt.
Nee.
Es gar nicht.
Nein. Es gibt ja auch, wir denken an die RAF zurück in Deutschland, ja.
Mhm.
Aber das war ja kein ziviler Ungehorsam. Ich will damit sagen, also es gibt natürlich in jeder Staatsform die Möglichkeit, Protest auszuüben. Jetzt reden wir aber über zivilen Ungehorsam.
Ja.
Ziviler Ungehorsam setzt aber einen gewissen demokratischen Rahmen voraus.
Ja.
Ansonsten musst du eben, gibt es wahrscheinlich notwendig andere Protestformen, was auch nicht heißt, dass es in demokratisch verfassten Staaten natürlich andere Formen, ne, des Protest, der Protest ist ein bisschen euphemistisch, du weißt, was ich meine, ne? Also zum Beispiel Terrorismus gab. Ne?
Mhm. Genau. Aber die Frage, die wir jetzt diskutieren müssten, Sebastian, wäre, ist Terrorismus eine Form zivilen oder unzivilen Resistance oder eine legitime Form des Protests? Da würde man sagen, nein, Terrorismus hat bestimmte Eigenschaften. Das ist aber eine andere Frage. Ich möchte dich auf den Punkt sozusagen bringen oder uns auf den Punkt bringen, dass wir sagen, naja, und da könnte ja was dran sein. Ich finde das gar nicht so verkehrt, dass man sagen, na, ziviler Ungehorsam ist etwas, was in legitimen, vielleicht nicht zwangsläufig demokratischen, aber legitimen Staaten stattfindet. Alles, was nicht legitimer Ungehorsam ist, jetzt wird's komplex, findet in anderen Staatsformen statt, wo aber dann, wo es gar nicht mehr drum geht. So, das will ich sagen, dass wir sozusagen legitimen Ungehorsam zeigen, sondern da, lehnen wir uns auf gegen ein grundungerechtes System. Da ist es sozusagen irgendwie der Kampf gegen Ungerechtigkeit, sozusagen. Oder da, weißt du, da ist mein Gegner kein legitimer Akteur. Das ist Selbstverteidigung, wenn man so will.
Genau,
oder?
Genau. Das ist so, genau, da geht es um was ganz anderes, ja.
Genau. Und genau, das könnte man sagen. Das würde ja Sinn machen, da geht es um was anderes. Und ich würde sagen, oder hätte gern zur Debatte gestellt, nur den Punkt, das zu vereinheitlichen und zu sagen, naja, nee, es geht auch, es geht letztlich immer vielleicht um sowas wie Selbstverteidigung. Und manchmal ist der Aggressor sozusagen, gegen den ich mich verteidige, ist der Staat, auch Akteure eines demokratischen Staates. USA ist, glaube ich, so ein Beispiel immer noch, gegen dessen ungerechte Handlungen ich mich an einzelnen Stellen eben wehren muss. Und an anderer Stelle ist es ist es der Versuch, gegen ungerecht oder eben nicht nachhaltige Gesetze mich zu verteidigen. Auch das könnte man ja verstehen, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun, zu viel für die CO2-Industrie zu tun, könnte man ja auch als Angriff deuten, gegen den ich mich wehren muss. Also und das würde eben nochmal Gewalt und nicht gewalttätige Formen des, ja, du hattest Protest genannt, vereinheitlichen, aber legitimieren. Wir dürfen das machen unter bestimmten Bedingungen.
Genau, das, und ich glaube aber, wenn du das jetzt so ansprichst, dass ich mich gegen dieses, ich sage jetzt mal, Zusammenwürfeln, ein bisschen despektierlich, so ist es nicht gemeint, ja.
Verstehe ich.
Der beiden Protestformen deswegen wäre, weil man dann, glaube ich, auch die unterschiedlich hohen Legitimationsgrenzen, abhängig zum Beispiel von der Verfasstheit des Staates, in dem sie stattfinden, anfängt zu verwischen. Das merkt man ja jetzt auch schon an der Rede, wie du redest, ne? Du sagst ja, du hast jetzt gerade gesagt sowas wie, beide fallen sozusagen unter ein Dach, ja? Weil beide legitim sind unter bestimmten Bedingungen. Aber damit hast du das schon so nah zusammengebracht. Mhm. Und in tatsächlich demokratisch verfassten Staaten, die ja auch nie perfekt sind natürlich, ne? Also man muss ja nur auch bei uns gucken, die Entwicklung von Frauenrechten, die Entwicklung von Rechten homosexueller Menschen etc. pp. Ja? Wie dafür gekämpft werden musste, ja, und natürlich vielfach auch durch zivilen Ungehorsam, damit in the long run mal irgendwann zum Beispiel auch entsprechende Gesetzesänderungen stattfinden konnten oder stattgefunden haben, ja. Aber unter anderen staatlichen Umständen wären diese Protestformen vielleicht gar nicht möglich gewesen oder hätten zumindest zu überhaupt nichts geführt. Ja, aber ich finde, es ist schon wichtig, das sozusagen nach Rahmenbedingungen vielleicht zu unterscheiden, ne? Ja. Die Protestformen, ja, und auch die legitimen Protestformen.
Ja. Macht Sinn vielleicht sogar auch unter noch einem Gesichtspunkt. Du hattest vorher irgendwie von der Anerkennung eigentlich der Rechtsordnung, aber eben nicht eines einzelnen Gesetzes zum Beispiel gesprochen. Oder im Akt des Übertretens erkennen wir dessen Gültigkeit an, versuchen es aber eben nur an anderer Stelle das Recht zu ändern. Man könnte jetzt einmal umgekehrt fragen und sagen, naja, erkennt nicht der Staat oder die Gemeinschaft auch diesen Akt an oder die Personen als legitime Bürger insofern oder dann, wenn er ihnen genau diese Aktionen ermöglicht. So, und das ist aber natürlich schwierig. Also ich glaube, da hängt was drin. Und vielleicht das, was du auch ausdrückst, nämlich dass eine Gemeinschaft oder auch ein politisches System lebenswert ist, das eben auch zivilen Ungehorsam, vielleicht auch sogar unzivilen Ungehorsam manchmal, das müssten wir diskutieren, anerkennt. Natürlich kann es nicht tun, weil dann müsst ihr sagen, ja, könnt ihr Gesetze übertreten und dann, aber passiert euch nichts. Also man muss machen. Aber eben die nicht, wie hieß es von manchen Politikern, mit aller Härte, mit der Härte des Rechts zu bestrafen, also so vorzugehen, als wären das Terroristen, wenn sich Leute an die Straße kleben. Das ist eben gerade nicht diese Anerkennung. Wäre zu sagen, natürlich habt ihr Gesetze übertreten, ihr müsst es anerkennen, dass ihr jetzt dafür auch irgendwie eine Strafe kriegt, aber ihr seid, ihr habt damit legitimerweise, auch wenn es ein unrechtlicher Akt war,
ihr seid moralisch im Recht getan. Oder so.
Ja. Ihr seid Bürger und Bürgerinnen dieses Gemeinwesens und wir behandeln euch eben nicht als Terroristen und stecken euch jetzt was weiß ich übermäßig oder was weiß ich halt, was wie mit dieser Rhetorik umgegangen ist. Das ist ja auch eine Art Anerkennung dieser der Menschen und auch der Protestform dann.
Was glaube ich da dazu kommt, ist auch nochmal zu dieser Unterscheidung der verschiedenen Protestformen nach gewaltfrei und gegebenenfalls gewalttätig, natürlich auch das zu vermischen, auch glaube ich, so eine Rhetorik und solche Diskurse, wie sie dann geführt wurden, die sind ja nahe am Terrorismus befeuert. Ja, wenn man sagt, das ist einfach alles Protest, dann wird man natürlich auch gleich ganz nah in Richtung von gewalttätigen Protestformen geschoben, auch wenn man damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja,
ja. Ja. Das ist ein guter Punkt sehe ich. Also gut, jetzt haben wir natürlich sehr viel Harmonie wieder erreicht.
Müssen wir doch den Boxring aufstellen.
Aber das überzeugt mich, was du sagst. Vielleicht auch aus pragmatischen Gründen, ja, sonst vermischt man doch zu viel und ermöglichen Kritik, also übermäßige Kritik an eigentlich legitimen Formen auch des Protests, auch des zivilen Ungehorsams, Kritikern daran eben unrechtmäßig und übertrieben die Leute eben in den Zusammenhang von Terrorismus eben und solchen problematischen Formen zu rücken. Ich würde gerne trotzdem nochmal weiter drüber nachdenken, das machen wir aber heute nicht mehr. und nehmt es jetzt mal mit aus unserer heutigen Sendung, ob nicht es zumindest ja klare Kriterien dafür geben kann, wann eben auch gewalttätiger Widerstand unter bestimmten Bedingungen in einem bestimmten Rahmen, also nicht jede Gewalt gegen alles, legitimerweise Teil des, ich sag jetzt mal, Repertoires von Bürgerinnen und Bürgern sein kann, um gegen Unrecht zu protestieren. Vielleicht ist das eher mein Ansatzpunkt, sozusagen der Bürger, die Bürgerin, und was liegt in ihrem Repertoire, was kann sie tun, um gegen bestimmte Formen oder bestimmte Handlungen zu agieren. Und vielleicht unser bisheriger Ausgangspunkt war oder Ansatzpunkt war eher zu sagen, was kann denn eine Gemeinschaft eigentlich erlauben an Protestformen, was ich tatsächlich schon überzeugend finde, was du
Ich gebe mal, fällt mir gerade so ein. Ich glaube, es ist dann legitim, wenn es sich nicht um Bürger handelt.
Oh, das ist ein kluger Satz, aber was bedeutet er?
Ja. Naja, also, dass du überhaupt, dass jemand Bürger oder Bürgerin ist, versieht ihn ja mit bestimmten Rechten per Definition, insbesondere auch gegenüber einem Staat. Und da kommt dann, glaube ich, schon das, was du vorher als Verteidigung auch angesprochen hast, mit rein. Wenn du diese Rechte hast und in diesem Sinne auch eigentlich keine Bürgerin, kein Bürger bist, dann kannst du ja eigentlich auch schon nicht mehr zivil ungehorsam sein, weil das nämlich eigentlich nur in einer eben vielleicht bürgerlichen Gesellschaft, bürgerlich verfassten demokratischen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Ja?
Ja, ja.
Und muss dann eben gegebenenfalls zu anderen Protestformen greifen. Ja? Das war damit gemeint. Ja.
Ja. Stimmt, da hätte man wieder diesen Anerkennungsaspekt drin. Aber Sebastian, ich würde sagen, wir gehen jetzt, wir machen jetzt hier schnell fertig, dann gehen wir ein paar Steine werfen, oder? Bald ist der 1. Mai, da, oder machen wir jetzt einfach.
Das möchte ich sehen, wie du das vor der Staatskanzlei in München machst.
Wir gucken.
Andreas.
Ja, Sebastian, war interessant. Wir bleiben dran und haben jetzt aber noch den Höhepunkt dieser Sendung vor uns.
Den Höhepunkt natürlich
trotz einer spannenden Diskussion, aber.
Trotz einer spannenden Diskussion kommt jetzt erst der Höhepunkt der Sendung. aber vorher vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere Social Media Aktivitäten. Doch gerne unten in den Shownotes den Linktree anzuklicken, wo ihr überall hinkommt, wo wir uns mit der Dissenspflege rumtreiben. Unter anderem auch auf unsere immer weiter wachsenden Playlists bei Spotify. Und die möchten wir natürlich auch heute erweitern. Und ich bin schon sehr gespannt, was der Andreas hat. Hast du wieder was von deinem Bruder mitgebracht? Oder?
Nein, ich hab nichts von meinem Bruder mitgebracht. Das spare ich mir noch auf. Also das kommt so sukzessive, aber erfahrene Hörerinnen und Hörer werden bestimmt Pictures from Nadira sich jetzt zu Gemüte geführt haben.
Ja, hoffentlich.
Aber da gibt es weitere Tipps. Ich wollte heute, ehrlich gesagt, mal ein bisschen wieder an zwei Traditionen anschließen. Also ich hatte ja am Anfang des Jahres der Schnulzen ausgerufen. Aber ich merkte ja, habe ich ja schon erzählt, bei dir so eine gewisse Zögerlichkeit.
Nee, um Gottes Willen, also den Dissens hätte ich gerne mit dir noch das Jahr über.
Ja, also keine Sorge, du kriegst viel und ich habe das ein bisschen abgeschwächt und komme dir ein bisschen entgegen. Sebastian, weil ich weiß ja, dass du auch sehr gerne jamaikanische Volksmusik magst, also den Reggae. Und jetzt habe ich dir ein Stück mitgebracht, eine Band aus der Frühzeit des Reggae.
Oh.
Ein Rocksteady. Ach, schon ein dritter Anknüpfungspunkt ist noch, dass ich ja vor kurzem Rivers of Babylon vorgestellt habe. Jetzt nicht in der Bonnie M-Version. Und heute bin ich jetzt auf die Band, die dieses Lied geschrieben hat und bekannt gemacht habe, zurückgekommen, nämlich auf The Melodians. Und um aber hier so ein bisschen Schnulzen, Stimmung reinzubringen, habe ich ein ganz wunderbares Lied. Das heißt Sweet Sensation. von den Melodians. Hört es euch an, kommt auf die Reggae-Playlist.
Ja, super, da bin ich schon sehr gespannt.
Ich habe nachher noch einen Buchtipp, aber mich interessiert jetzt erstmal dein Tipp, weil du hast den noch geändert, wie du mir im Vorgespräch gesagt
ich hast. Ich habe den noch geändert.
Jetzt bin ich gespannt, was zur heutigen...
Und zwar dachte ich mir, zum Thema dieser Sendung, kann es eigentlich nur einen Musiktipp geben?
Ja, Rage Against the Machine wäre mein...
Achso, nee, da erzähle ich nicht. Tipp. Nee, natürlich, nee, natürlich die Pyramiden. Nein, auch nicht.
Ja, stimmt.
Nein. Nein.
Da fielen mir einige Lieder
ein. Wir gehen zurück in die 70er, beziehungsweise müssten noch die 70er gewesen sein, vielleicht aber auch schon die 80er. Und der absoluter Klassiker kennt jeder, Tonsteine Scherben.
Oh ja.
Mit diesem Song nehme ich sozusagen alles zurück, was ich vorher behauptet habe und sage das Gegenteil und rufe hinaus, macht kaputt, was euch kaputt macht.
Ja, sehr gut. Ja. Lustig. Lustigerweise, vor kurzem habe ich es auf Spotify gehabt. Ja. Habe ich mir Rio Reiser reingezogen. Das bringt mich auf einen weiteren Tipp. Wunderbar, vielen Dank. Hast du natürlich völlig recht. Wie konnte mir das nicht einfallen? Ja, sehr schön.
Ja, noch dazu als Punkmusiker, also Andreas. Ja.
Oh, ich hab da eine ganz wunderbare Platte, die kommt das nächste Mal.
Okay,
da wollte ich, ja, wunderbar. Gut, dass du das, dass du den Thread hier jetzt begonnen hast. Sehr gut. Ich wollte noch ein Buchtipp geben. Ich habe es noch gar nicht gelesen, aber ich habe von unserem lieben Hörer Frank, meinem lieben Freund Frank, ein Buch gekriegt. Das ist von Eva von Redeker und heißt Dieser Drang nach Härte, ihr neuestes Buch. Da gibt es auch eine ganz wunderbare Diskussion auf Spotify zu hören bei Sein und Streit, dem DLF-Philosophie-Podcast oder der Philosophie-Sendung. Da spricht sie über den neuen Faschismus. Und das Schöne ist, der Frank war auf der Buchmesse, wenn ich das sagen darf, und hat hier eine Widmung für mich von der Autorin
ergattert.
Und dafür möchte ich mich bedanken. Ich freue mich total auf diese Lektüre, die auch tatsächlich zu einer unserer letzten Folgen passt, wo wir über Faschismus gesprochen haben. Und ich bin nicht nur deswegen, aber auch deswegen sehr voller Freude auf dieses Buch. Und vielleicht kriegen wir das ja in der einen oder anderen Form auch nochmal im Podcast unter. Gut, jetzt aber genug. Jetzt haben wir genug Rede, gell?
Jetzt ist hier Feierabend. Hast noch was, Andreas?
Also, nee, ich habe jetzt Feierabend.
Ja, ich auch. Und dann bleibt mir nur zu sagen, trotz allem, was wir heute über Gewalt gesprochen haben, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.